Ich habe mal einen Satz gelesen, in einem Unternehmen, in dem die Führung nichts abgibt, entsteht auch kein Wachstum.
Nö, wir auch.
Warum nicht?
Weil sie den Rückhalt und das Vertrauen nicht hat, dass sie für 24,50 Euro ein Karton Papier kaufen
darf. Oder weil
es
nicht geregelt ist.
Und ich brauche eine entsprechende Schlachtzahl in der Bearbeitung von Aufgaben und ich traue das meinem Team nicht wirklich zu.
Ja, aber das ist der entscheidende Satz.
Versuche lange klar zu kriegen, welche Aufgaben ich delegiere und eine einmal delegierte Aufgabe hole ich mir nicht wieder zurück. Zahnärzte machen häufig dann den Fehler, dass sie irgendwelche Fortbildungen buchen, um Skills zu verbessern. Also wie werde ich noch geilerer Implantologe oder so, weil sie denken, das wird Next Level.
Ich kann dir sagen und allen, die zuhören, ich höre mir die Episoden selten komplett, manchmal stichpunktartig, manchmal gar nicht an, weil ich unserem Produzenten da voll vertraue. Wir geben ab an Sascha, unseren Produzenten.
Ins Funkhaus.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen. Von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ela hat gerade gesagt, es läuft. Ja, ist schön, wenn es läuft.
Wenn es läuft, dann läuft.
Wir hoffen, dass bei euch auch läuft. So, alles in allem.
Ach, nicht
und
in den Keller.
Sagen, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr diesen Podcast das erste Mal hört, ist Sonntag. Aufgezeichnet haben wir den allerdings Ende Juli. Und wer eventuell einen kleinen Videoschnipsel hascht, Ela, der sieht, ja, wir sitzen hier bei dir in der Talentschmiede von Dentastico. Wir haben aber unsere Kamera auf einen anderen Hintergrund gerichtet.
Ja.
Der Biber und Hannover 96.
So
und Ela
es.
Prinz. Mehr Hannover geht nicht.
Ja, so. Und unser Rathaus.
Und euer Rathaus.
Das ja. ist ein Kunstwerk. Das gibt es nur einmal. Das hat ein Künstler hier an die Wand gesprüht. Also das ist schon toll.
Tja, also ihr seht, ihr bekommt bei uns bei Praxis einfach leichter führen nicht nur exklusive Informationen, sondern auch unique Kunst,
ja,
die es sonst nirgendwo zu bestaunen
ja.
gibt. Ela, mal eine kurze Frage an dich. Kannst du gut abgeben als Chefin Aufgaben, Verantwortung? Weil, ihr Lieben, heute geht es bei uns ums Delegieren, was ja durchaus eine Führungsaufgabe und Herausforderung ist. Du darfst mich das danach auch fragen, aber wie sieht es bei dir aus, meine Liebe?
Ich kann das voll gut.
Du kannst gut delegieren?
Ich kann das voll gut. Ich bin da mittlerweile im beruflichen Bereich. Wir trennen das mal ein bisschen vom privaten, aber im
ja.
beruflichen Bereich bin ich da richtig, richtig gut, weil das Thema Delegation, Delegieren, ist ja auch ein Kernthema von Dentastico. Weil Dentastico bin ja nicht ich, das sind ja wir und das setzt ja voraus, dass ich delegiere und teile und verteile und ich könnte das auch alles gar nicht auf meinen Schultern tragen. Ich würde ja immer schlechter, desto mehr es wird. Also das, und da muss ich mich echt mal selber loben, Entschuldigung, kann ich wirklich gut.
Okay, finde ich klasse. Ich werde euch auch ein paar Studien in die Shownotes packen, über die wir heute gar nicht großartig reden werden. Aber wenn man sich das so durchliest, dann hat man das Gefühl, das, was du da gerade so erzählt hast, klingt sehr plausibel, klingt normal, klingt nach sollte so sein. Aber wir wissen, dass das nicht der Fall ist, der Regelfall. Sollte aber doch gerade in Zahnarztpraxen auch so sein, oder? Das ist doch auch ein Wir, das ist doch auch ein Team. Warum gibt es trotzdem so viele Chefs und Chefinnen, gibt es das überhaupt, egal, die trotzdem so alles bei sich behalten, alles an sich ziehen, weil wir wissen, dass es so ist. Und wir wollen euch heute, also du darfst die Frage gleich beantworten, aber für euch, mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Geben wir euch mal so ein paar Dinge mit auf den Weg, ja, dass ihr vielleicht auch selber bei euch erkennt, ob ihr vielleicht Engpässe habt. Weil Delegieren ist ja ein Engpass. Wenn du nichts abgibst, werden Aufgaben nicht erledigt, würde ich sagen. Ne? Und vielleicht auch mal echtes Abgeben von so reinem Delegieren unterscheiden. Wir gucken mal, was da so bei rumkommt. Ne? Weil ich weiß ja nie, die liebe Ela kriegt zwar immer hier so ein Skript von mir, aber das ist eigentlich ja nur so ein roter Laberfaden.
Laberfaden trifft es echt gut.
Und ganz oft driften wir dann so in was völlig anderes ab. Und da werden wir mal gucken, ob das so ist. Wie denkst du über die Situation in den Praxen, die du da so kennst? Triffst du da überwiegend auf Führungskräfte, Inhaber, Inhaberinnen, die das genauso handhaben wie du?
Nee, überwiegend nicht. Also ich treffe schon auf solche und die finde ich auch immer richtig gut, aber überwiegend treffe ich auf andere Szenarien, die sehr unterschiedlich sind und teilweise auch oft so notgeboren. Also dieses Nicht-Delegieren-Können ist ja noch was anderes als Nicht-Delegieren-Tun. Manchmal rutscht man da einfach so rein.
Also wollen und können.
Wollen und können, ja. Machen und tun ist da durchaus was anderes. Ja. Weil manchmal rutscht du einfach da so rein. Wir haben ja in den Praxen ganz oft die Thematik, dass irgendetwas schnell erledigt werden muss. Patient sitzt irgendwo, ist gerade eine schwierige Situation und ein Prozess, den ich eigentlich von meinen Angestellten erwarte, funktioniert nicht. Also springe ich als Chefin, als Chef ein und mache es eben schnell selbst. Und das kann mal vorkommen, ist dann auch nicht schlimm. Aber wenn dieses, ich mache es mal eben schnell selbst, zum Programm wird, dann hast du ein echtes Problem. Weil damit kastrierst du ja nicht nur dein Team, sondern du setzt dich ja selber einem permanenten Erledigungsdruck aus. Und diese Geschichte, ich muss es machen, weil sonst macht es keiner, oder ich muss es machen, weil sonst wird es nicht so gemacht, wie ich möchte, sind ja letzten Endes Entschuldigungen dafür, dass ich in meiner Führungsstrategie unklar bin.
Sofern ich überhaupt eine habe.
Ich überhaupt eine habe. Aber jeder hat ja irgendwie eine Art von Führung,
geführt.
Die er macht.
Ja, ne? Irgendwie wird geführt.
Bei manchen ist es Strategie, bei manchen ist es ein Zustand. Aber tatsächlich ist es Teil dieser Geschichte, dass du dazu kommst, dass du immer mehr selber machen musst, dadurch, dass du anderen was nicht zutraust, ihnen eine Geschwindigkeit nicht zutraust, ihnen das Erfassen der Komplexität des Themas nicht zutraust und dann machst du es eben lieber schnell selbst. Problem an der Geschichte ist, die Sachen werden auf Dauer schlechter als besser und sie dauern immer, immer länger.
Ja, das warum das so ist, werden wir gleich gerne noch drüber sprechen. Gehen wir nochmal so den kleinen Schritt zurück. Nehmen wir mal an, du bist in einer Praxis, du bist bei deinen Kundinnen, bei deinen Kunden und du würdest denen die gleiche Frage stellen. Kannst du gut abgeben? Kannst du gut delegieren? Wie viele würden denn sagen, aber selbstverständlich kann ich das?
Die allermeisten würden das sagen, weil sie das nämlich nur sehr oberflächlich betrachten. Die denken halt, delegieren sei nur das Abgeben einer temporären Aufgabe. Das ist es ja aber nicht nur. Also wer das wirklich richtig gut kann, der delegiert ja auch Verantwortung und der delegiert ja auch das sich mit einbringen. Und durch diese Dinge kriegst du ja dieses Wir-Gefühl erst so richtig zum Leben. Teile und herrsche. Das ist ja ein wunderbares, wunderbares Sprichwort dafür. Und das können nur ganz wenige. Also die allermeisten, die ich anspreche, wenn ich dann sage, wie sieht's aus mit Delegieren, dann haben die erstmal im Kopf, okay, Zimmer aufräumen wird delegiert, Briefkasten
also so Aufgaben
leeren
verteilen.
Wird delegiert.
Ja.
Eine bloße, schlappe Aufgabenverteilung.
Ja.
Das haben viele im Kopf mit Delegation. Aber Delegation ist ja auch das Weitergeben von Ermächtigungen, von Verantwortung, von Teilhabe und von Führung auch durchaus. Ne?
Und das bedeutet ja, Ela, loslassen können. Und zwar nicht nur loslassen können im Sinne von, was ja auch gut ist, ich meine, wenn ich als Chef, als Chefin weiß, ich habe auch banale Aufgaben verteilt und muss mich um die nicht mehr kümmern und weiß, die werden erledigt, dann ist es ja erstmal gut. Aber das andere ist ja loslassen im Sinne von, ich gebe eigene Kompetenz ab, ja, weil ich die Entscheidung anderen überlasse. Ich gebe Verantwortung ab. Woran merkt denn jemand, dass er so ist? Also die dir sagen, aber sicher delegiere ich. Ja, sind das aber dann die, die sagen, okay, und wenn irgendwas ist, ne, wenn einer anruft, erst zu mir. Wenn der vom Depot anruft, erst zu mir. Wenn ihr was unternehmen wollt, könnt ihr selbst im Team entscheiden, aber fragt mich vorher. Sind das so Dinge, an denen man erkennt, dass man eigentlich nicht delegiert, sondern vielleicht nur das abgibt, was lästig ist, aber was vielleicht gar nicht so relevant ist? Woran merkt man, dass man so der Engpass in der eigenen Praxis geworden ist?
Das hast du schön gesagt. Also es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie sehr eine Führungskraft, ein Inhaber, eine Inhaberin sich selbst wahrnehmen kann. Das kann ja nicht jeder gleich gut. Aber wenn ich feststelle, dass mein Rucksack immer schwerer und immer größer wird und die Aufgaben, die ich abarbeiten muss, immer mehr werden und vor allen Dingen in dem Bereich, der nichts mit meinem Kernprozess, nämlich Patientenbehandlung, zu tun hat, dass das immer mehr wird und ich häufe immer mehr Mitarbeiter um mich herum an und ich habe immer mehr Unterstützerprogramme, KIs, die ich dazu kaufe, um mir Prozesse zu erleichtern und nichts davon wird leichter und einfacher, sondern alles wird schlimmer und stressiger und größer, dann sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht genau dort das Problem habe.
Ja, besteht da die Gefahr, dass dieses Verhalten, was du gerade beschrieben hast, sehr, sehr lange dazu führt, zu glauben, man macht es trotzdem richtig?
Ja.
Ja, also ich hole mir viele Leute, ich habe Programme, ich kriege das doch alles gehandelt und man merkt eigentlich erst, sage ich mal, jeden Abend, wenn man zu Hause ist, dass man auf einmal Dinge mitgenommen hat, die noch gar nicht erledigt sind, dass man auf einmal sich mit Dingen beschäftigt, wo man vielleicht sagen würde, muss ich das denn eigentlich selber machen? Und dann gibt es aber sicherlich die Typen, die das brauchen.
Klar.
Da wollte ich eigentlich drauf. Es gibt auch sicherlich auch die Menschen, die leben und wachsen, nur weil sie selber die Aufgaben haben. So nach dem Motto, ohne mich läuft nichts.
Ja.
Die gibt es auch.
Ja, die gibt es auch. Das sind in meiner persönlichen Erfahrung oft auf den zweiten Blick super unsichere Menschen. Wir erleben das sehr, sehr häufig. Also auch gerade bei den Tastico, wenn wir neue Praxen unterstützen. Und dann haben wir häufig an der Schnittstelle zur Abrechnung jemanden sitzen, der bislang alles gemacht hat in der Praxis im Bereich Abrechnung und Verwaltung. Und häufig ist es dann so, dass sich die Praxen verändert haben. Es sind mehr Kollegen dazu gekommen, es ist größer und eine Person alleine schafft es nicht. Mhm. Und wenn wir dann die Erstgespräche führen zum Thema Aufgabenverteilung, wo können wir unterstützen, treffen wir häufig auf Menschen, die erstmal verunsichert sind und sich so fühlen, als würde ihnen was weggenommen, obwohl sie ja schon in einer Überforderungssituation sind, weil es ist zu viel. Und dann sieht man halt, dass sie ganz viel von ihrem eigenen Selbstwert einfach über die Quantität ihrer Aufgaben definieren. Und das Problem ist, wenn das irgendwann mal knallt und solche Leute sich zurücklehnen, die Arme verschränken und in die Blockade gehen und sich rausziehen, bewusst, unbewusst, mit Burnout oder einfach, weil sie sauer sind, dann knallt wirklich was ein. Mhm. Und das Problem hier ist ja die Quantität. Und die Aufgabe des Führenden und auch unsere Aufgabe, wenn wir neu dazukommen, ist ja immer zu vermitteln, so pass mal auf, es geht hier einfach darum, die Quantität besser zu verteilen, damit die Qualität an allen Stellen wieder mehr leuchten kann.
Aber das klingt ja super nachvollziehbar. Und wie du das so ist erzählst und du sagst so, dann müsst ihr einfach. Aber wenn es so einfach wäre, es wurde ja nicht gemacht. Wir reden ja über Menschen, jetzt mal, egal ob sie das bewusst oder unbewusst machen, die ja irgendwie dahin gekommen sind in diese Situation, der Controlletti zu sein, derjenige oder diejenige zu sein, die sagt, ohne mich geht da nichts. Warum glaubst du, ist gerade dieses Thema der Kontrolle oft so ein Zwang? Hat das nur, wir reden gleich im zweiten Teil darüber, was das mit dem Team macht, ja, wenn man so agiert, hat das damit zu tun, dass man anderen nicht vertraut? Dann habe ich die falschen Menschen um mich rum. Oder möchte man einfach, was ja durchaus als Führungspersönlichkeit nicht schlecht ist, zu sagen, naja, ich möchte vermeiden, dass andere Menschen Fehler machen und sorge dafür, dass alles gut läuft, was ja ein absoluter Fehlgedanke ist. Na, weil irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann läuft gar nichts mehr. Also einfach zu sagen, ich möchte nicht, dass andere Fehler machen, also mache ich es lieber selber.
Nee, das halte ich nicht für den Hauptgrund. Also so weit geht es nicht. Ich halte tatsächlich diesen Wunsch nach Kontrolle für eine Mischung aus Druck, also Druck von außen auf die Praxisinhaber, finanzieller Druck, regulativer Druck. Wir haben so viele Regeln und so viel auch völlig unsinnige Abrechnungswege im Bereich der Zahnmedizin. Ich habe mir völlig abgewöhnt, darüber Gedanken zu machen. Ich versuche, das System nur möglichst optimal zu bedienen, ne? Quick and dirty. Und ich glaube, es ist eine Mischung aus diesem Druck, der kommt, aus dem unternehmerischen Druck. Ich muss sehen, dass genug Geld reinkommt, dass die Patienten vernünftig behandelt werden und ich brauche eine entsprechende Schlachtzahl in der Bearbeitung von Aufgaben und ich traue das meinem Team nicht wirklich zu.
Ja, aber das ist der entscheidende Satz, den du gerade zuletzt
zusammen
gesagt hast.
Beides zusammen. Wenn der Druck nicht da wäre, hätte ich längeren Atem, hätte ich mehr Zeit.
Ja, aber jetzt, das verstehe ich nicht, weil gerade wenn der Druck so hoch ist, dann muss es doch eigentlich super vernünftig sein zu sagen, ganz konkret zu überlegen, was kann ich denn alles abgeben, um mich um die wirklich wichtigen unternehmerischen Dinge zu kümmern, die ich auch gar nicht delegieren kann. Und trotzdem glaube ich, der Druck ist hoch und trotzdem sagen die, okay, haben wir denn schon den Plan für den Steri nächste Woche fertig?
Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst, aber das, was ich tatsächlich in den Praxen erlebe, ist was anderes. Also es kommen ja nicht nur die Mitarbeiter aus bestimmten Situationen, aus Lebenssituationen, die einen Partner haben, die Familie haben, die Probleme haben. Das gilt ja für die Praxisinhabenden genauso. Und du hast ja als Zahnarzt, als Zahnärztin eventuell in einer Gründungssituation oder in einer Übernahmesituation, du hast eine Familie. In der Regel sind die Kinder noch klein oder sind in der Grundschule. Du hast ganz viel, um was du dich kümmern musst. Und in so einer Situation ist das so eine totale optimale Draufsicht oder eine optimierte Draufsicht, dass wir uns alle immer einfach hinsetzen könnten in einem Schonraum und uns Gedanken machen könnten über unsere Strategien. Das wäre schön, wenn es so wäre und ich fordere das auch oft ein. Ich sage oft, lassen Sie uns mal innehalten, wenn ich in so einer Praxis zur Beratung bin, lassen Sie uns mal 4 Stunden rausgehen, kommen Sie zu uns in die Lounge, wir besprechen das an einem anderen Ort, haben wir andere Gedanken. Ich werbe immer dafür, dass man sich Zeit nimmt, um Prozesse zu erkennen und zu verbessern. Aber die Realität ist so, dass man liefern muss als Inhaber, während du dir Gedanken darüber machst, wie kann ich meiner rechten Hand in der Assistenz die Prozesse besser vermitteln und sie erstarken, dass sie mir diese Verantwortung abnimmt, sitzt schon der Nächste mit der dicken Backe auf dem Stuhl. Und ich habe da allergrößtes Verständnis dafür, dass das nicht so funktioniert, so schnell funktioniert.
Das kann ja nicht. Vor allem, es ist ja so, wie du es gerade beschreibst, ist es ja auch ein Teufelskreis. Ich habe immer weniger Zeit und diese wenige Zeit, die ich habe, die mache ich noch dichter, indem ich weitere Aufgaben übernehme, indem ich nicht in der Lage bin, Dinge genau abzugeben, um mir dieses Zeitfenster wieder zu öffnen. Übrigens, was Ela gerade sagt, ne, ich gucke einfach mal hier so nach links rüber in die Lounge. Also einfach vorbeikommen. Talentschmiede Lounge bei Dentastico lohnt sich. Hier kann man entspannen und mit Menschen reden, die viel davon verstehen über das, was wir gerade sprechen. Lass uns dann nochmal ganz kurz das, was du eben schon mal angedeutet hast, ein bisschen vertiefen. Abgeben versus delegieren. Mhm. Weil ich glaube, das ist das Wichtige. Ne? Wer heute die Entscheidung trifft, ich möchte mein Team mitnehmen, ich möchte wieder dafür sorgen, dass Vertrauen entsteht bei den Menschen, denen ich Aufgaben gebe, der muss lernen zu delegieren. Der darf nicht einfach Aufgaben abgeben. Wo siehst du da die Unterschiede, wenn wir das jetzt mal versuchen zu definieren? Da gibt es sicherlich eine schlaue Definition irgendwo, die habe ich jetzt nicht rausgesucht. Die liefern wir jetzt einfach mal selber.
Also es ist relativ einfach zu sagen, ich gebe so ein paar Aufgaben ab. Wir können da einfach mal an die Basis gehen. Aufgaben wie, ich möchte als Inhaber jeden Tag ein ausgedrucktes Tagesprotokoll auf meinem Schreibtisch haben. Ich will mir das nicht selber drucken. Ist ganz simpel. Ne?
Klare
das
Aufgabe,
kannst du einfach delegieren. Da wird niemand widersprechen. Das ist zu erfüllen und fertig. Es gibt aber andere Aufgaben, zum Beispiel sowas wie einen Recall oder eine Nachterminierung telefonisch oder eine HKP-Nachverfolgung. Und nicht immer macht das elektronisch Sinn. Es kann eine große Unterstützung sein, aber nicht immer. Es hängt halt auch immer von deinen Patienten ab und von deiner Praxisstimmung. Und wenn du da nicht jemanden hast, von dem du weißt, dass der diesen Prozess verlässlich beherrscht und auch durchführt, führt das natürlich wieder zu dieser Re-Verunsicherung und du machst es dann halt eben wieder selber. Und das sind Dinge, da kann ich natürlich im Bereich der Führung sehr, sehr schöne Leitplanken etablieren. Ich darf mir aber niemals die Illusion machen oder mich der Illusion hingeben, dass das ohne Kontrolle geht. Natürlich brauchen Prozesse eine Kontrolle, aber im Sinne von mach sie smarter. Nicht ermüde alle Beteiligten dadurch, dass du immer wieder auf den gleichen Sachen rumreitest.
Das heißt letztendlich, vielleicht gehst du damit, wenn ich etwas abgebe, dann habe ich trotzdem immer so dieses Gefühl im Hinterkopf, ich prüfe weiter, ich korrigiere das, ich gucke, ob das funktioniert hat. Wenn ich etwas delegiere, verlasse ich mich darauf, dass es passiert. Jetzt unabhängig, wie groß diese Aufgabe ist, auch das, was du eben beschrieben hast, das Protokoll, ja, das ist eine Kleinigkeit. So, aber wie kann ich denn dahin kommen? Ja, sehr wahrscheinlich ist es einfach eine ganz persönliche Einstellung. Ich muss ja erst mal abgeben, um überhaupt zu erfahren, ob derjenige, der die Aufgabe bekommt, es so macht, wie es am Ende richtig ist. Wenn ich mir die dann immer wieder zurückhole und immer wieder kontrolliere und immer wieder gucke, dann bleibt es beim Abgeben. Aber wenn ich sie zurückhole, ist es nicht delegiert. Also muss ich doch erstmal ein gewisses Grundvertrauen haben. Denn Delegation heißt für mich immer, die Verantwortung ist übergeben. Es gibt Dinge, da bleibt die Verantwortung immer bei mir. Aber in der Aufgabe selber übergebe ich erstmal das Ausführen verantwortlich jemand anderem. Und der oder diejenige muss ja in der Lage sein, auch Entscheidungen zu treffen. Jetzt mal so ein ganz banales Ding. Ja, dann soll die ZFA jeden Montag und jeden Mittwoch Protokolle ausdrucken und der Zahnärztin vorlegen. Das macht sie auch. Woche für Woche funktioniert. Die haben einen super teuren Laserdrucker da stehen, den haben die extra gekauft. Und in Woche 3 ist Papier alle. So, wenn ich gut delegiert habe, dann weiß meine ZFA, entweder wo ist das Papier im Lager oder wo bestelle ich das, wie viel darf ich dafür ausgeben, ist das ein klarer Prozess? Du würdest jetzt wieder sagen, hey, ist doch im QM alles geregelt.
So ist es.
So?
Also in meinem,
wäre es
das?
In deinem, ja. Oder da steht jemand und sagt, ach du meine Güte, oh nee, Chefin, hier, was ist damit? Chefin hat keine Zeit, ist gerade in der Behandlung, setzt gerade 24 Implantate und 3 Tage später, also wo ist denn das Protokoll? Und dann haben wir genau diesen, er ist super banal, aber das beschreibt ja eigentlich genau diesen Fall, oder?
Ja, es beschreibt total viel. Es beschreibt auch so die Nebengeräusche. Ne? Warum bestellt ihr nicht einfach Papier? weil sie den Rückhalt und das Vertrauen nicht hat, dass sie für 24,50 Euro ein Karton Papier
oder weil
kaufen
es nicht
darf.
Geregelt ist.
Weil es nicht geregelt
Wenn es
ist.
Irgendwo steht, brauche ich kein Vertrauen. Dann
Ganz
weiß
genau.
ich, guck mal, hier steht Papier alle, ja. die und die Nummer wählen oder den und den Online-Händler anklicken, Papier
genau.
kommt.
Ganz genau. Also sowas ist wirklich etwas, was man wunderbar hinterlegen kann, dass man sich als Führender überhaupt gar nicht mehr damit beschäftigen muss. Und ich habe in meinem Führungsbereich eine goldene Regel. Ich überlege mir lange oder ich versuche lange klar zu kriegen, welche Aufgaben ich delegiere. Und eine einmal delegierte Aufgabe hole ich mir nicht wieder zurück. Mit einer Ausnahme, die Person, die sie übernommen hat, kommt zu mir und sagt, das ist nichts für mich. Dann habe ich mich verschätzt. Dann muss ich überlegen, warum war das so? Oder aber die Person ist nicht mehr da. Mhm. Aber ansonsten hole ich mir die delegierte Aufgabe nicht wieder zurück. Das, was ich mache, ist am Anfang ein bisschen engmaschiger, später immer grobmaschiger, dass ich gucke, wird es erledigt oder nicht und wie. Ne? Also ich hole dann die Mitarbeiterin immer noch mal ab.
Wissen muss ich ja schon, ob das Ziel dieser Aufgabe
natürlich erfüllt
ist.
Ja. Ne? Natürlich. Und ich, am Anfang gucke ich, wie kommt sie zurecht, klappt das, unterstütze. Und nach einer Zeit, wenn ich dann merke, okay, ist alles verinnerlicht, macht sie super, dann reichen mir die regelmäßigen Feedbacks. Und bei uns, bei Dentastico, ist häufig eine Sache, wo ich mir aktiv immer mal wieder Feedback hole und wo ich immer wieder zurück muss in das auf die Füße treten, genau dieses Feedback. Mhm. Weil ich delegiere sehr viel, meine Mitarbeiter arbeiten sehr, sehr eigenverantwortlich und manchmal denke ich mir, es ist so ruhig gerade. Du kriegst überhaupt kein Feedback mehr, was ist hier los? Und dann
arbeitet da noch jemand? Ist da noch jemand da?
Ja, tun sie natürlich alle, aber in so einer Situation, wo sich alle ihren Aufgaben wirklich hingeben und sie auch wirklich toll erfüllen, fehlt mir manchmal das Feedback. Also ich muss regelmäßig meinen Kolleginnen dann auf die Füße treten und sagen, Leute, wie läuft's denn in Praxis XY? Legt mir mal wieder ein Protokoll vor. Ich will wissen, was da los ist. Und das muss ich aktiv nachfragen, was ein gutes Zeichen ist, weil es heißt, es läuft ja. Es ist ein langer, ruhiger Fluss und es läuft. Aber da kann man mal sehen, dass man als Führender eben immer dran bleibt. Aber ich bleibe nicht dran, indem ich dann selbst irgendwie mir die Info hole. Könnte ich ja machen aus den Mandantenstammblättern. Sondern ich spiegel das zurück an meine Kollegin. Das ist ihre Aufgabe, ihr Verantwortungsbereich. Sie möchte mir bitte kurz zusammenfassen, wie es da läuft. Mhm. Und dann kriege ich das und alles ist schick. Und das ist etwas, was aber immer beim Führenden bleibt. Das ist nicht delegierbar.
Gibt es auch das Gegenteil? Also die einfach alles abgeben, aus welchen Gründen auch immer,
ja,
weil sie, da gibt es ja unterschiedliche Gründe, weil sie keine Lust haben, weil sie selber Angst vor der Entscheidung haben und lieber allen anderen die Verantwortung übertragen, um dann hinterher vielleicht zu sagen, ja, also dann hätte ich ja anders gemacht.
Ja.
Also die
ja,
kennst du die auch?
Natürlich.
Die Menschen, die alles irgendwie versuchen loszuwerden als Führungskraft?
Ja. Also da kenne ich tatsächlich relativ viele von. Das sind diejenigen, die haben ein Problem damit, klar und direkt zu kommunizieren häufig. Und die haben mit dem Selbstwert oftmals das Problem, dass sie einfach nicht schuld sein wollen. Es ist vollkommen egal, um was es dabei geht. Ob das eine zwischenmenschliche Interaktion ist oder was Behördliches oder was auch immer. Für solche Menschen ist oft das Wichtigste, nicht verantwortlich und nicht schuld zu sein. Das sind Menschen, die sich mit Führung häufig sehr, sehr schwer tun. Und in solchen Praxen, wenn wir Praxen haben, wo Führungskräfte so aufgestellt sind, haben wir häufig das Problem, dass sich dann in diesem Machtvakuum, was dadurch entsteht, andere Menschen breit machen. Und häufig gibt es dann so in solchen Praxen so kleine Diktaturen.
Also, die auch quasi die Führungsrolle übernehmen.
Ja. Von bestimmten Mitarbeitenden, die dann dort Räume besetzen, was ihnen vielleicht nicht wirklich zusteht. Oder was fürs Team nicht schlecht ist. Ist ja nicht verkehrt, wenn jemand bereit ist, eine Aufgabe zu übernehmen oder bereit ist, Verantwortung zu tragen. Aber wie gesagt, ohne diese Feedback-Kultur mit dem Führenden funktioniert es eben
Weil
nicht.
Weil ich ja ohne Feedback überhaupt nicht feststelle, ist der dieser Aufgabe oder sie überhaupt gewachsen? Ist das nicht eine der wichtigsten Voraussetzungen, wenn ich als Führungskraft Aufgaben delegiere, dass ich sicherstelle, dass der oder diejenige auch in der Lage ist, diese Aufgabe durchzuführen? Nicht nur vom Können, vom Wissen, vom Wollen, sondern auch in diesem Mindset, ja, ich kann Verantwortung ertragen. Ne, man sagt ja immer so, Mensch, gib deinem Team Verantwortung, dann wächst das Team. Menschen wollen Verantwortung haben. Ja, es gibt Leute, die wollen keine Verantwortung haben. Die haben Angst vor Fehlern. Die sind ganz anders motiviert. Aber denen darfst du keine verantwortungsvollen Dinge geben. Und ich glaube, die scheitern auch schon an so einer Geschichte wie Druckerpapier bestellen, weil sie sagen, ich will nicht dafür verantwortlich sein, dass das einen Tag später kommt, dass das Falsche geliefert wird oder wie auch immer. Also da muss man doch sein Team so gut kennen, dass man das weiß. Ich glaube, das ist nicht einfach. Wie hast du das denn bei Dentastico gemacht? Ja, ich meine, klar, ihr seid gewachsen, du kennst die Menschen, aber wenn jetzt jemand neu ist bei euch, nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Da kommt jemand, eine neue Mitarbeiterin, zu euch. Du hast eine klare Stellenbeschreibung. Du weißt ganz genau, warum die da ist, was sie bei euch tun soll. Und natürlich soll die Aufgaben übernehmen, Verantwortung übernehmen. Weißt du das, bevor du die einstellst, ob sie das kann? Oder musst du das auch rausfinden?
Das weiß ich schon vorher.
Das weißt du vorher?
Das kriege ich raus im Vorstellungsgespräch. Echt? Oder schon in den ersten Telefonaten. Ja, wir sind hier, also wir sind kein gutes Beispiel dafür.
Okay.
Wir sind es deswegen nicht, weil unsere Strategie, also unsere Wachstumsstrategie bei den Tastico ist ja vollkommen jenseits von jedwedem Marketing oder Stellenanzeigen. Manchmal, wenn es brennt, dann posten wir mal, dass wir kurzfristig Unterstützung brauchen für ein besonderes Programm. Aber sämtliche Kolleginnen und Kollegen der letzten 4-5 Jahre haben sich bei uns initiativ beworben.
Weil sie wussten das auch, wo sie sich hinbewerben.
Ja, in Teilen. Also die meisten kennen uns dann schon, weil wir stellen uns ja auf Social Media wirklich so vor, wie wir halt auch sind, mit unserem ganzen Engagement und allem. Und diejenigen, die sich für externe Abrechnungen bewerben bei einem Unternehmen wie bei uns, wo es nicht nur im Remote was abarbeiten ist, sondern wo es um eine Team-Performance geht, das sind ja schon die, die intrinsisch motiviert sind. Also da habe ich sehr leicht. Da ist es manchmal einfach nur noch zu gucken, passt so jemand charakterlich zu uns. Ja. Ne? Also vom Wollen ist das meistens schon so aufgeladen, dass ich eher bremsen muss und eher sagen muss, nimm dir erstmal Zeit, das ist nicht so leicht, hier Fuß zu fassen. Aber in der normalen Praxis ist es so, und ich würde den Bogen dahin spannen
wollen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie sähe es denn dann in der Praxis aus, wenn jetzt eine Praxisinhaberin mich fragt, Ela, ich habe ein Vorstellungsgespräch, diejenige, die ich einstelle, da habe ich ein klares Bild, was die später tun muss, die soll Prophylaxe-Abteilung leiten, die muss Menschen ein bisschen führen können, die hat schon Verantwortung. Wie finde ich denn raus, ob sie dazu bereit ist?
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Also ich finde die Vorstellungsgespräche dazu immer extrem wichtig. Und ich frage in Vorstellungsgesprächen nicht nur irgendwelche Parameter ab, die ich jetzt für meine Firma bräuchte. Ich möchte ja wissen, was ist das für ein Mensch? Ne, und ich habe jetzt keinen Fragenkanon oder so, aber mich interessiert zum Beispiel immer sehr, was macht der Mensch in seiner Freizeit? Weil da kann man extrem viel draus ziehen. Also es gibt Menschen, die sind sehr gerne unterwegs, die fahren gern allein Fahrrad, die gehen gern allein mit dem Hund spazieren. Es gibt Menschen, die spielen aktiv eine Sportart, Fußball vielleicht oder Basketball in einem Team. Und dann gibt es Menschen, die sind vielleicht bei einer lokalen Feuerwehr aktiv oder laufen Marathon oder so. Und du erkennst an diesen Hobbys, wofür Menschen brennen und wofür sie sich eignen im Teamkontext. Und das ist mir total wichtig, das zu wissen. Und ich ziehe da für mich persönlich total viel draus raus.
Okay, klingt jetzt für mich ein bisschen sehr einfach zu sagen, naja, wenn einer den ganzen Tag nur alleine Fahrrad fährt, dann ist der vielleicht nicht so gerne mit anderen Menschen zusammen.
Habe ich nicht gesagt, dass ich das so denke.
Nein, das habe ich auch nicht. Ich drehe jetzt mal das Teil so, wie könnte denn so eine Aussage rüberkommen? Aber was hat das damit zu tun, inwieweit jemand bereit ist, verantwortlich zu handeln, Verantwortung zu übernehmen? Also weil ich meine, auch in einem Team, auch in einer Fußballmannschaft gibt es die Verantwortung übernehmen, die nach vorne gehen, die sich vielleicht auch mal gegen die taktische Ausrichtung des Trainers richten, weil sie erkannt haben, es wäre vielleicht besser, jetzt mal aufs Tor zu schießen, statt nur hin und her zu spielen. Und es gibt die das nicht tun. Also woran würdest du das konkret festmachen? Also dein Hobbybeispiel verstehe ich nicht so ganz, weil mir da nicht so ganz einleuchtet, was ziehst du daraus, um für dich oder der Zahnärztin jetzt den Tipp geben zu können, wer kann denn Verantwortung übernehmen und will das?
Also das Hobbybeispiel, verstehe ich, dass du da nicht ganz mitgehen kannst. Das ist auch so eine Marotte von mir. Ich habe schon jetzt die Erfahrung gemacht, dass jemand, der zum Beispiel bei der örtlichen Feuerwehr Ortsbrandmeister ist, im Nebenjob bereit ist, Verantwortung zu tragen.
Keine Frage, der ist ja schon in der Position.
Und derjenige, der alleine Mountainbike fährt, weil er sich von den Menschen erholen muss, vielleicht nicht dazu geeignet ist. Ja. Ne? Also da ziehe ich schon so ein bisschen was draus raus. Es heißt, für mich bedeutet es einfach nur, wie sind die orientiert, was machen die in ihrer Freizeit, wie viel Leben steckt da drin. Jemand, der in seiner Freizeit mit seiner Familie unterwegs ist, da ist ja nichts falsch dran. Deswegen ist das ja nicht, das ist einfach nur eine andere Kategorie. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das schon was darüber aussagt, wie bereit jemand ist, Verantwortung zu übernehmen. Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, sind in der Regel sehr bereit dazu, Dinge einem übergeordneten Ziel unterzuordnen. Und das ist für mich eine ganz wertvolle Information.
Da gehe ich mit.
Das ist für mich eine ganz wertvolle Information. Und im Team selber ist es so, dass ich der Meinung bin, dass man jedem Verantwortung übergeben kann, aber nicht gleich viel. Ich finde, dass derjenige, der ein Problem hat mit Verantwortung, weil er vielleicht noch verunsichert ist durch vorherige Arbeitsstätten, durch familiäre Prägung,
muss man ja
durch was auch immer,
wo er es kommt, ne?
Das kann man rausfinden, ja, wenn der Mitarbeiter sich öffnet. Aber wenn ich ein Führender bin, der es schafft, seine Mitarbeiter in Sicherheit zu haben, also dass sie sich finanziell und psychisch und physisch sicher bei mir fühlen, kann ich ja irgendwann auch eine Öffnung, eine kleinere Öffnung erreichen. Auch nicht bei jedem ist das immer gegeben. Und auch so jemand kann dann lernen bei mir, dass ein bisschen Verantwortung tragen okay ist. Es gibt welche, die schreien immer hier bei Verantwortung. Da muss man darauf achten, dass es nicht in die Überforderung geht. Und es gibt welche, die ducken sich weg. Die muss man dann manchmal sanft zu ihrem Glücke zwingen. Und das tue ich.
Aber um zu unserem Thema zurückzukommen, wenn ich das nicht erkenne, wenn ich das nicht weiß, wem ich was übergeben kann, dann kann ich auch nicht mit gutem Gewissen delegieren, weil ich ja gar nicht weiß, ob ich das an den Richtigen adressiere.
Ganz genau.
Also ist das ja eine der größten Herausforderungen und auch klaren Aufgaben in der Führung, zu erkennen, wen habe ich da vor mir, wer im Team kann, möchte und darf bestimmte Dinge übernehmen.
Genau, das steht immer als erstes, das steht dem Ganzen voran und dafür musst du deine Mitarbeitenden aber kennen.
Mhm.
Also zumindest in dem Bereich, in dem es möglich ist, in dem jeweiligen Konstrukt. Also nicht jede Praxis, nicht jedes Klima ist dafür geeignet, dass alle rumlaufen und sagen, wir haben uns ja alle so lieb. Das ist nun mal so. Aber auch in etwas herausfordernden Teamstrukturen kann ich als Führender erkennen, wo ist jemand, der gerne Verantwortung übernimmt, den ich vielleicht ein bisschen bremsen muss. Wo ist jemand, der vielleicht an der Schwelle ist und wo ist jemand, den muss ich erst noch eine Zeit lang versichern, dass hier alles in Ordnung ist und er kann mir dann ein bisschen Verantwortung abnehmen. Es gibt ja unterschiedlich gewichtete Aufgaben. Es gibt simple, einfache Verantwortungsaufgaben und schwere Verantwortungsaufgaben mit Entwicklungspotenzial, wo ich viel Übertragungsleistung bringen muss. Und meine Aufgabe als Führende ist zu erkennen, wer eignet sich für was. Aber ich kann nicht den Fehler machen und kann nur ein oder zwei immer Verantwortung übergeben und alle anderen zu irgendwelchen Arbeitsdrohnen degradieren. Das funktioniert auch nicht. Dann kriegst du relativ zügig schnelle Stimmung, ne? Dann kann nämlich die gegenteilige Reaktion kommen, dass die Kollegin denen nichts übertragen wird, sagen, ja, pff, mir doch egal, soll die doch machen, die redet doch eh hier immer mit der dicken Lippe, also von daher machen wir gar nichts mehr hier.
Wir werden gleich zum Schluss nochmal ein bisschen konkret mal drüber sprechen, wie man sowas denn angehen kann, wenn man jetzt sagt, okay, habe ich alles verstanden, Ela hat recht, ich muss mehr abgeben, ich muss mehr delegieren.
Bitte.
Wie geht das? Was passiert denn konkret mit denen, die das nie tun? Ich habe mal einen Satz gelesen, in einem Unternehmen, in dem die Führung nichts abgibt, entsteht auch kein Wachstum.
Nö, wie auch.
Warum nicht?
Was willst du denn noch machen als Inhabender? Also erstmal, wenn du keine wenn du keine Aufgaben abgibst, wenn du keine Felder auch mal in andere Hände legst, um andere Meinung zuzulassen, um einen Diskurs zuzulassen, kannst du nicht wachsen. Weder im Kleinen, also weder im normalen Bereich einer Zahnarztpraxis, noch in irgendwelchen, ja, keine Ahnung, Global Player Universen.
Weil du so in deinem Unternehmen verstrickt bist und gar nicht mehr an deinem Unternehmen arbeiten kannst, nicht mehr von oben drauf gucken kannst, auch eine Perspektive gar nicht mehr hast, die du eigentlich als Unternehmer, Unternehmerin einnehmen musst?
Ganz genau, du lässt ja gar nichts mehr zu. Und manche merken dann irgendwann, dass sie total verkopft und verkorkst und an irgendwelche Prozesse gebunden sind, die sie eher leben, als dass sie befreien. Dann holen sie sich jemanden von außen dazu für irgendwelche Inputs. Zahnärzte machen häufig dann den Fehler, dass sie irgendwelche Fortbildung buchen, um Skills zu verbessern. Also wie werde ich noch geilere Implantologe oder so, weil sie denken, das wird Next Level, was Wachstum angeht. Ist aber oft der falsche Weg. Oder?
Naja, wenn du nicht die Strukturen hast, um diese Skills dann am Ende umzusetzen, vernünftig, wirtschaftlich, fachlich.
Du musst ja erstmal als Inhabender sehen, dass du dich so frei wie möglich machst von Aufgaben, die dein Mindset belasten und die dich von deinem Kernprozess abhalten. Also alles, was nicht deinem zahnärztlichen Kernprozess, deiner Hauptaufgabe, was nicht dazu gehört, wird wegdelegiert, in Anführungsstrichen, qualitativ hochwertig, immer mit Feedback und natürlich gut durchdacht mit einem guten QM, aber bitte nicht die Flügelstutzen, die ich haben kann als Zahnärztin oder als Zahnarzt, dadurch, dass ich irgendwie stundenlang Tagesprotokolle kontrolliere, ob auch jede BMF da ist.
Zumal, Ela, passiert ja Folgendes, mein Team wird mich ja verlassen. Also wenn ich denen das Gefühl gebe, ihr könnt nichts, ich mache das alles selber, ich gebe keine Verantwortung ab, ich traue euch nicht zu, bestimmte Dinge zu tun. Damit bindest du ja keine Menschen an dein Unternehmen, Zahnarztpraxis.
Nö, also die bleiben vielleicht, weil es bequem ist oder weil es der Zahnarzt der Nächste ist am
oder weil sie
Lebensort,
trotz allem gut bezahlt werden.
Weil man gut bezahlt wird, aber
Bindung ist das nicht.
Bindung ist es nicht und es ist vor allen Dingen eins auch nicht, keine Entwicklung. Also niemand wird dadurch besser. Und wenn wir neu in Praxen gehen, ist das immer ein Indikator dafür, wie schräg läuft es hier wirklich, wenn uns die Mitarbeitenden von ihren Prozessen erzählen, was sie machen müssen. Die machen teilweise Dinge, das ist wirklich Äffchenarbeit und verstehen den Sinn dahinter nicht oder sehen den Sinn nicht. Und man kriegt dann immer so ein Schulterzucken, ja, Chef will das aber so. Mhm. Und da ist nichts dahinter, da ist kein Warum dahinter, da ist kein fassbarer Mehrwert und manchmal auch nicht mehr ein Sinn dahinter. Ja, dann wird es halt so hingerotzt und abgearbeitet. Das nutzt halt gar nichts. Wir haben Praxen, da werden Tagesprotokolle 3-mal durchkontrolliert. Also Tagesprotokolle, das sind immer alle Leistungen, die am Tag erbracht worden sind durch einen Zahnarzt, und häufig in den Stresssituationen kriegt man die nicht ganz fertig.
Also quasi die Behandlungsdokumentation.
Die Behandlungsdokumentation, die wird dann nochmal geprüft, wird ergänzt, ob man was vergessen hat oder nicht. Und ein eingespieltes Team aus Verwaltungsfachkraft und Zahnarzt weiß, wie es behandelt, kennt die Vorlieben der Chefs, die Do's und die Don'ts, und die sind wirklich gut darin, sowas zu kontrollieren. Dann geht das zur ZMV, die kontrolliert es einmal. Dann geht es vielleicht zu angestellten Ärzten, die da noch was von lernen sollen. Und dann geht es nochmal zurück auf den Schreibtisch vom Chef. Und dann wird es irgendwann freigegeben und dann sind wir Externen auch noch da, die dann am Ende von diesem Prozess dann auch nochmal ein HKP abrechnen dürfen. Und ganz ehrlich, das ginge so einfach und viel anders und viel schneller. Aber das Vertrauen ist dann halt nicht da. Und es geht halt im Moment um jeden Euro in den Praxen.
Mhm. Einfach ist ja immer ein Stichwort bei uns im Podcast. Jo. Ja, irgendwie, wir wollen es euch einfach machen. Vielleicht ist es nicht immer einfach, uns zuzuhören, vor allem für Nicht-Fußballfans. Aber gut, das ist ja nicht unser Problem, Ela.
Also das meiste ist nicht unser Problem.
Eigentlich alles nicht unser Problem. Ne? Ich meine, wenn der Podcast euch nicht einfach, leicht genug ist, sagt es uns oder hört was anderes. Aber jetzt mal, um es einfach zu machen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte delegieren, ich weiß, ich muss Aufgaben abgeben, dann gehe ich ja nicht hin und schaue, was ist gerade zu tun und wer kann das gerade machen. Wenn ich das jetzt einfach machen möchte, könnte ich mir vorstellen, ich suche mir beispielsweise Aufgaben, die ich auch gut erklären kann, die ich gut beschreiben kann, dass ich jemandem, dem ich die Aufgabe gebe, auch klar und eindeutig sagen kann, was hast du denn zu tun? Wenn ich schon selber nicht genau weiß, wie sieht denn die Aufgabe aus, wie mache ich das denn? Ich frage jetzt mal ChatGPT und schicke die Antwort per E-Mail oder per WhatsApp-Chat an denjenigen, dann habe ich ja schon verloren. Ne? Und zweiter Aspekt, den ich auch, glaube ich, sehr wichtig finde, es sollte vielleicht auch eine Aufgabe sein, die für denjenigen, der sie bekommt, kein hohes Risiko mit sich bringt. Also wo nicht sofort ist, wenn ich das jetzt falsch mache, brennt die Praxis ab.
Das ist überhaupt so ein Thema. Verantwortung übertragen ist das eine. Damit umzugehen, wenn es schief geht, ist das andere. Und da muss ich mich als Führender auch ständig selbst hinterfragen, wie sind meine Reaktionen, wenn was schief geht. Mhm. Ne, weil das könnte unter Umständen auslösen, dass derjenige diese Aufgabe in Zukunft verweigert.
Umso wichtiger ist, sich Gedanken zu machen, gerade am Anfang jetzt.
Ganz genau.
Ne? Die ersten Aufgaben gebe ich ab, sind einfach.
Alles, was super simpel ist, was wirklich immer gleich ist, steckt es bitte ins QM. Das wird alles ins QM gesteckt.
Generische Dinge,
die immer wiederkehrend sind. Ja. Und es wird einer damit beauftragt, diese Dinge zu überwachen und diese Dinge zu verändern, wenn sich an den Prozessen was verändert. Das ist so die unterste Treppenstufe. Und desto weiter es dann geht, desto mehr Geld oder desto mehr Menschen ins Spiel kommen, desto wichtiger ist es, die geeignete Person dafür auszuwählen und mit der in einem konstanten Austausch zu bleiben. Und zwar nicht ein kontrollierender Austausch, sondern man lässt sich bitte einfach den Status quo mitteilen und vertraut. Wie läuft's da? Ist alles auf Stand? Bitte Feedback. Das sind so die Fragen, die man sich da noch merken muss.
Und du hast es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, Ela, mit das Wichtigste, vorher klar die Kriterien festlegen, was gemacht werden soll, warum, bis wann, diese klassischen Dinge, weil es geht ja am Ende auch darum, wenn ich, egal welche Aufgabe ich abgebe, ich möchte, dass die mit einer gewissen Qualität erfüllt wird.
Genau.
Und diese Qualitätskriterien, die kann ich ja vorher festlegen, aber nicht für mich, sondern ganz klar kommuniziert an alle. Da sind wir wieder beim QM.
Sind wir wieder beim QM, ganz genau. Und wenn bei uns in der Firma was schiefläuft, dann liegt es in den allermeisten Fällen daran, dass ich als Führende nicht konkret gesagt habe, was ich bis wann zum Beispiel erwarte.
Und das ist Führungsaufgabe.
Das ist Führungsaufgabe. Und das sind dann die Ehrenrunden, die wir drehen. Und das ist dann mein Fehler, in Anführungsstrichen. Wobei ich diese ganzen Geschichten, auch Delegierung und sowas, das ist für mich immer nie fertig. Das ist also immer im QM ein Zirkel, ne? Ein Plan-Do-Act-Check-Korrekt-Zirkel.
Plan-Do-Check-Act, genau, der so berühmte Deming-Kreis. Ja.
Genau. Und diese Geschichte hört nie auf. Und ich glaube, das ist vielleicht das Allerwichtigste.
Ja, und den brauche ich ja gerade am Anfang, denke ich. Ne? Also wenn wir uns den angucken, Plan-Do-Check-Act, dann muss ich mir diese Checkpunkte, ja gerade am Anfang, wenn ich jemandem eine Aufgabe gebe und auch erstmal herausfinden muss, passt das, dann muss ich diese Checkpunkte ja ein bisschen enger setzen. Ich muss, ohne dass das wie Kontrolle wirkt, aber die brauche ich, um herauszufinden, funktioniert das denn alles, weil ohne diesen Check kann ich ja nicht wieder neu planen.
Genau.
Und dann wird der ganze Kreis nicht funktionieren.
So ist es. Ne? Am Anfang engere Meilensteine setzen, engere Flags setzen, wo man nachfragt und dann wird es immer weniger mit der Zeit, aber es ist nie weg. Und ich glaube, für das innere Verständnis von diesem Teil der Führungsaufgaben ist es für die Führenden exorbitant wichtig, sich zu verinnerlichen, dass das nie aufhört. Also ich höre das häufig so resignativ oder auch erschöpft von vielen Praxisinhaberinnen und Inhabern, mit denen wir sprechen, die immer sagen, oh, das hört das denn nie auf? Und die Antwort darauf ist genau, das hört nie auf. Umarmt diese Aufgabe. Es hört nie auf. Es wird nie aufhören, dass Patienten mit Zahnschmerzen kommen. Und es wird nie aufhören, dass ihr in eurem Team eine Straße nochmal gehen müsst oder eine Ehrenrunde dreht. Oder so wie wir Menschen nie zu Ende sind mit dem, was wir an uns so verändern, ist das in der Führung auch so.
Heißt ja dann auch, wenn ich so Aufgaben übergeben habe, ich werde immer auf Widerstand treffen. Ich werde immer mit Menschen zu tun haben, die zurückhaltend sind, die das ablehnen. Und trotzdem muss ich ja delegieren. Sonst wird mein Team und das Unternehmen nicht funktionieren. Wie wichtig ist es da, solche Dinge schrittweise zu machen? Das haben wir, glaube ich, gerade schon geklärt. Aber was ich auch, glaube ich, für sehr wichtig halte, Erfolge sichtbar zu machen, also demjenigen, derjenigen auch sehr schnell mal das Gefühl zu geben, selbst wenn eine Kleinigkeit ist, selbst wenn es wirklich nur heißt, also es ist für mich so wertvoll, dass du mir dieses blöde Blatt Papier jeden Tag auf den Tisch legst und ich habe jetzt dreimal lesen können, super, danke. Also Erfolge sichtbar machen, sobald sie da sind. Reichen da auch manchmal so kleine Dinge?
Nicht nur manchmal, eigentlich fast immer. Also dieses anlassbezogene Loben also aus der Sicht des Mitarbeitenden ist so viel wert. Allein dieses Gefühl, gesehen zu werden. Das, was ich hier mache, hat einen Impact und wird gesehen.
Und das vereinfacht meinen Wunsch zu delegieren.
Ja, sicher.
Ja.
Das ist das, was alle Menschen wollen und was uns alle vereint, egal wo wir herkommen, dass es uns besser geht, wenn uns jemand sieht und das, was wir tun. Und wenn das, was wir tun, gut ist, das ist schön. Aber wenn es gut ist und eine Wirkung hat und jemand anderem gut tut, ist noch mal viel schöner. Und das ist ja das, warum wir das alle machen. Und für mich ist das so die Kür. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Mir ist es, also ich kann versagen auf ganz vielen Ebenen. In dem Moment, wo ich dann aber sage, Mensch, danke, dass ihr mich da rausgeholt habt und wo das Team mir dann spiegelt, ja super, ist doch alles schick, haben wir doch super wieder hingekriegt. Das sind so die Momente, wo ich sage, Mensch, nobody is perfect und muss es auch nicht sein. Im Gegenteil, Authentizität vor Perfektion. Aber diese kleinen gelebten Feedbacks, die sind so wichtig und es gibt da nicht mehr so viel von.
Also wer morgen in die Praxis geht und sagt, ja, ihr habt recht, ich muss abgeben, der fängt klein an, der nimmt lieber kleine Schritte in Kauf, der dokumentiert ganz klar, was soll gemacht werden, was ist mein Ziel. Der erzählt auch den Menschen rechtzeitig, wenn sie etwas sehr gut gemacht haben, auch wenn es banal klingt. Und letztendlich mit Widerstand muss man immer umgehen können. Ne? Der Widerstand wird immer mal kommen. Das ist ja letztendlich dann auch Führungsaufgabe, weil wenn ich mit Widerständen nicht umgehen kann und nicht hinterfrage, woher die denn kommen, das halte ich für sehr wichtig.
Ja.
Wenn ich mit den Menschen rede und wirklich mal frage, warum ist es denn bei dir so? Ich habe einfach festgestellt, dass ich habe das Gefühl, selbst bei kleinen Aufgaben fängst du an zu zittern, wirst unsicher, willst das nicht, obwohl es doch eigentlich so wichtig ist. Das muss ich können.
Auf jeden Fall. Also das muss man können und da gehört auch viel Fingerspitzengefühl dazu. Aber es gibt ja schon die Kolleginnen und Kollegen, die sich generell gut eingerichtet haben und dann so ein bisschen blockieren und das nicht wollen. Das muss ich auch erkennen können.
Auch aus Bequemlichkeit.
Auch aus Bequemlichkeit, ja. Ganz genau.
Ja.
Und es gibt diejenigen, die dann überperformen und ich muss das schon ganz gut entscheiden können. Und ich finde bei diesen Feedbacks und auch bei diesem Lob ist es immer total wichtig, auch mal so ein bisschen Einblick in sich selbst zu geben als Führender. Also nicht im Sinne von, hier habt ihr meine Seele auf dem Tisch, das meine ich gar nicht, sondern was es für einen bedeutet. Das macht das Ganze nochmal besser. Also ich könnte zu dir sagen, das hast du gut gemacht.
Mhm.
Und dann freust du dich kurz. Wenn ich aber zu dir sage, das hast du echt gut gemacht, dadurch, dass du mir das abnimmst, habe ich so viel mich ausruhen können oder habe das machen können, das war wichtig für mich, danke. Das ist ein ganz anderer Go dann.
Muss man lernen.
Ja, muss man lernen. Manche Menschen haben Angst, sich so zu öffnen. Ich habe festgestellt, dass mich das in eine engere Verbindung mit dem Team bringt. Die können mich besser verstehen, können mich besser auch mal tragen, wenn ich das brauche. Andersrum funktioniert es ja genauso. Und es macht null. Also es nimmt mir nichts von meiner Kompetenz oder von meinem Ansehen, weil ich glaube, viele denken, dass das ein Problem sein könnte. Aber die Tatsache, dass man das eben auch zugeben kann, Mist gebaut zu haben oder mal nicht gut drauf zu sein, das ist schon ziemlich wichtig.
Ja, dann würde ich sagen, Ela, wir geben ab.
Jo.
Wir geben ab an Sascha, unseren Produzenten.
Ins Funkhaus.
Ins Funkhaus. Ja, ich meine auch das, ne? Also ich gebe ja auch jetzt die Verantwortung ab an Sascha. Mach was Ordentliches aus dem Podcast. Und ich kann dir sagen und allen, die zuhören, ich höre mir die Episoden selten komplett, manchmal stichpunktartig, manchmal gar nicht an, weil ich unserem Produzenten da voll vertraue.
Ich auch.
Da sind ein, zwei Mal waren Fehler drin. Da habe ich auch gesagt, Sascha, mach dir keinen Kopf. Das kann passieren. Ich habe es mir nicht angehört. Am Ende ist es meine Verantwortung. Aber da muss ich sagen, er ist da so super dran gewachsen. Er findet das toll, das weiß ich.
Mhm.
Und ich gebe das wirklich ab und sage so, hier hast du alles. Du weißt, wie es aussehen soll. Hier ist eine Liste mit den O-Tönen für vorne weg. Mach da was Geiles draus.
Ja, sehr
und
gut.
Ab dafür.
Ja, do it, but make it
Ich funky. Möchte mich da auch nicht dann großartig mehr mit beschäftigen.
Genau.
Okay. Also, gehen wir ab. Ela, danke dir. Danke
Gerne,
euch.
Klaus,
bis dann.
Danke. Tschö.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge.
Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.